Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 177. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wenn ihr das hier hört, dann heißt das, die Serverprobleme sind jetzt beseitigt, von denen ich übers Wochenende getwittert hatte. Jörn Schaars feiner Webserver hat mal wieder rumgemuckt und musste neu aufgesetzt werden. Das läuft ja so, dass ein Kumpel mir seinen Speicherplatz auf seinem Server zur Verfügung stellt, den er zwar betreibt, wo er aber den Speicherplatz nicht so richtig braucht, weil er benutzt das mit Freunden zusammen irgendwie nur zum Zocken, das Ding. Und dementsprechend darf ich da drauf mit meinem Kram. Und jetzt, warum auch immer, es passiert immer mal wieder, dass da irgendwie Angriffe stattfinden oder dass da irgendjemand unberechtigt auf dem Server was ablegt und. Und das wollen sie natürlich, weiß nicht, warum sich das nicht verhindern lässt. Ich weiß auch nicht, ich bin da nicht in den Details drin, weil ich auch keine Ahnung von Serveradministration habe. Jedenfalls kommt das immer mal vor, dass der dann neu aufgesetzt werden muss, um da jegliche Sicherheitsspuren zu verwischen oder jedes Sicherheitsleck, was da offenbar irgendwo ist, das auszumerzen. Und das Wiederherstellen von Jörn Schaars feiner Seite, das dauert halt, weil sich inzwischen über 8 Gigabyte an Audiodaten angesammelt haben. Und dementsprechend, braucht es eben eine Zeit, A, so ein komplettes File-Backup zu ziehen und B, das ist viel wichtiger, das nachher auch wieder einzuspielen. Noch funktioniert nicht hundertprozentig alles zum jetzigen Stand, kurz vor 6 am Montagabend. Ich kann im Augenblick zwar per SFTP auf den Server zugreifen, kann aber da nichts dran verändern. Da fehlen irgendwie noch, keine Ahnung, woran das liegt, ich weiß das alles nicht. Jedenfalls kann ich gerade nichts hochladen. Und gut, die Tatsache, dass ihr das jetzt hier hört, beweist ja, dass es geklappt hat. Insofern ist jetzt wieder alles gut. Ich komme gerade zurück aus einer Woche Dänemark-Urlaub. Wir machen das ja relativ regelmäßig, dass wir mit der Familie meiner Frau dann insgesamt mit 8 Leuten nach Dänemark fahren, auch immer in die gleiche Ecke. So, der Ort heißt Saltum. Das ist so an der Nordwestküste von Dänemark. Ich würde sagen, so grob 1,5-2 Stunden Fahrt an der Küste entlang südlich von Skagen. Wobei in Dänemark ungefähr alles südlich von Skagen ist. Ja, da fahren wir also immer hin. Suchen uns da immer irgendwie ein schönes Ferienhaus, was in den Dünen gelegen ist. Es ist an der Nordseeküste. In der Regel selten mehr als 150 Meter zum Strand und sehr idyllisch. Kein WLAN in dem Haus, was alle sehr überrascht hat. Wir alle davon ausgegangen waren, das ist inzwischen Standard. LTE-Versorgung auch eher so, boah. Also ich habe da dann Foto und Screenshot getwittert vom Speed-Test. Also es war so, dass es an einigen Stellen im Haus durchaus möglich war, mobile Daten zu empfangen. Da stand dann auch relativ häufig LTE dran, aber es war so weit davon entfernt, wie man nur sein kann. Also dieser Screenshot, der zeigt also einen Dingens hier, ein Download-Speed von 0,22 Mbit und der Upload-Speed war nicht messbar. Da ist immer diese Messung ist immer abgebrochen mit einer Fehlermeldung. Naja, insofern gibt es halt eine Menge Urlaubsfotos von mir mit genau einer Woche Zeitverzögerung. Also wann immer ich etwas Fotografierenswertes wahrgenommen habe, habe ich das in der Regel auch fotografiert und habe es dann in meiner Twitter-App so programmiert, dass es exakt eine Woche später getwittert wird. Also sprich einfach zu der genauen gleichen Uhrzeit, nur halt um 7 Tage verschoben. Und insofern gibt es nochmal so ein bisschen eine kleine Mini-Zeitreise zurück in meinen Urlaub in dieser Woche in Jörn Schaars feinem Twitter-Stream. Das Haus selbst war tatsächlich sehr, sehr schön, sehr geräumig. War früher auch mal ganz offensichtlich sehr durchdacht und technisch auf dem allerneuesten Stand. Also es gibt in einigen Häusern, in einigen Zimmern noch die Bedienpanels einer Bang & Olufsen-Anlage, die es aber inzwischen nicht mehr gibt. Es gibt da, also die haben damals, für vor 20 Jahren war das, glaube ich, ziemlich geil da. Das war auch, um Himmels Willen, das war auch heute noch ziemlich geil. Es ist so ein bisschen runtergerockt. Also es sind halt so typische Gebrauchsspuren, die einfach irgendwann nicht mehr so beseitigt wurden. So, es gab so ein paar Stellen, was weiß ich, an der Einfassung vom Pool und so, wo es ein bisschen oll aussah und sowas. Ist alles im Rahmen, alles in Ordnung. Also es war überhaupt nichts zu meckern. Wie gesagt, die Tatsache, dass es kein WLAN gab, das war ein bisschen knifflig für uns. Denn ich sollte ja auch noch den High Alarm Podcast hochladen, die Episode Sharknado 5. Hatten Benny und ich am Freitag vor unseren jeweiligen Urlauben noch aufgenommen und ich habe es einfach nicht mehr fertig gekriegt, die Episode zu schneiden. Dafür war einfach zu viel los arbeitsmäßig und auch so hier zu Hause mit den üblichen Urlaubsvorbereitungen. Und da habe ich gesagt, nehme ich das ganze Geraffel mit, schneide das im Urlaub. Ich wusste sowieso, dass ich einer der Ersten sein würde, der jeweils aufsteht, und habe mich dann, wenn ich morgens wach war, an zwei Vormittagen zurückgezogen und habe so ein bisschen gemütlich vor mich hingeschnippelt, hatte ja auch genug Zeit, war alles kein Problem. Und dann mache ich es ja so, dass ich für jeden Sprecher und die Soundeffekte, die wir haben, jeweils eine Spur anlege und jede Spur dann einzeln als MP3-Datei exportiere und über die Dropbox zur Auphonic hochlade. Habe also drei Audiodateien, die hochgeladen werden müssen. Und dann dieser WLAN-Empfang oder dieser Internet-Empfang, der nicht vorhanden war. Ich habe also mit meinem Handy ein WLAN aufgemacht, habe mich mit dem Notebook eingeloggt. Die Dropbox hat sich verbunden. Sämtliche Beschränkungen habe ich da rausgenommen. Dann kann man ja so mit der Maus über das Dropbox-Symbol fahren. Und da steht dann, wie schnell der Upload läuft. Ja, der beste Wert waren 5,4 Kilobit pro Sekunde. Und das Ganze sollte dann 29 Stunden dauern. Wobei man sagen muss, dass also die Internetverbindung alle paar Minuten abgebrochen ist. Unabhängig davon, was man da, also wo man sich befand im Haus, gab es entweder gar nichts oder eben nur minutenweise Internet. Und insofern habe ich dann irgendwann gesagt, ja, alles klar, hat keinen Sinn mehr, habe eingepackt und habe mich dann am nächsten Tag in den nächsten Ort verzupft, nach Blockhus, und dort im Old English Pub, es gibt zwei, gesessen und habe das da hochgeladen und dabei ein bisschen Nachos und konsumiert und Cola getrunken und so weiter. Blockhus selbst ist ein richtig nettes kleines Örtchen, ich weiß gar nicht, kann so groß nicht sein. Es gibt da so eine kleine Einkaufsmeile, ein paar Restaurants, einen Supermarkt und vor allen Dingen ganz wichtig, ein Bäcker. Und der Ort ist erreichbar über den Strandway, wie auch immer man das jetzt korrekt auf Dänisch ausspricht. Ich habe keine Ahnung von Dänisch und das macht mich wahnsinnig. Ich finde das so wahnsinnig unhöflich, wenn ich in einem Land bin und nicht zumindest ein paar Brocken der Landessprache beherrsche. Das ist furchtbar. Man kann also über den Strand mit dem Auto fahren. Das ist da eine ganz normale Straße. Tempo 30 ist da angezeigt. Und es gibt ganz, ganz viel Platz. Und man muss halt einfach nur so ein bisschen gucken, wo man längs fährt. Weil es eben neben den festen Stellen auf dem Strand auch so Stellen gibt, wo der Wind einfach losen Sand hinweht. Und wenn man da natürlich reinfährt, da kommt man auch durch und da kommt man auch wieder raus. Aber wenn man es falsch macht, kommt man halt nicht wieder raus. Dann muss man irgendwo einen Trecker herorganisieren und das soll ziemlich teuer sein. Deswegen habe ich mich von diesem angehäuften Sand so ein bisschen ferngehalten und es hat super funktioniert. Also die ganze Woche sehr regelmäßig am Strand mit dem Auto unterwegs gewesen. Und sei es nur zum Brötchen holen morgens, viertel nach 7:30, bin ich da immer mal in den Nachbarort gefahren, um Brötchen zu holen. Denn ich war, wie gesagt, immer ungefähr der Erste, der morgens aufgestanden ist. Wir waren natürlich auch nicht nur mit dem Auto da, wir sind auch viel spazieren gegangen am Strand. Auch in Blockhus waren wir ein bisschen shoppen, ein bisschen bummeln, ein bisschen haben was gegessen in einem Restaurant. Das war alles ganz, ganz schicko. Einen Tag sind wir mal rübergefahren nach Löcken. Das ist ein bisschen weiter weg, ein etwas größerer Ort. Und da sind wir auch ein bisschen, meine Frau und ich, ein bisschen rumgebummelt. Gibt es ein bisschen mehr Geschäfte, gibt es mehr Restaurants und ein bisschen anderen Strand, wo zum Beispiel auch so Fischer ihre Kutter auf den Strand parken regelrecht. Also es sind so Plattbodenschiffe, die dann mit einem System aus Seilwinden an Land gezogen werden und da dann so verkeilt werden, dass sie auch wirklich stehen bleiben. Und dann stehen die halt da. So, wohl mutmaßlich zum Überwintern, weiß ich aber auch nicht. Etwas weiter nördlich in Hirtshals ist das Ozeanarium, da waren wir dann auch mal einen Tag. Das war spannend. Also es ist halt so ein Meerwasser-Aquarium mit ganz vielen Fischen und allerlei Getier aus der Nordsee hauptsächlich. Und das war sehr, sehr spannend, weil es mal wieder gezeigt hat, dass die Dänen, was Tiere ausstellen, einfach ein bisschen anders drauf sind als wir. Ich habe mich einen Moment so ein bisschen von unserer Reisegruppe abgesetzt, weil die mir zu viel rumgetrödelt haben und das musste mal kurz ein paar Minuten für mich haben und saß also vor einem riesengroßen Aquarium mit tausenden von Fischen drin auf so einer Treppe, so einer tribünenartig angelegte Sitzgelegenheit und da kam auf einmal ein Typ rein mit so einem Rolltisch und da drauf war ein zwei Drittel zerlegter Thunfisch. So ungefähr 1,80 Meter lang, würde ich schätzen. Gedärme alles raus und so ungefähr alles also von Haut bis, ja, wie sagt man, bis zu dem Äquivalent der Wirbelsäule, zum Fisch-Äquivalent der Wirbelsäule, alles abgetragen. Und dann konnte man sich also diesen Fisch ansehen. Und der Typ stand da auch noch eine Weile und hat das alles erklärt. Für diejenigen, die sich dafür interessiert haben, da kamen also immer mal Leute an, die sich das genau angeguckt haben. Er stand dann da und irgendwann war der weg und der Fisch stand aber weiter da. Und dann kam er irgendwann wieder, hat mal geguckt, sind noch Leute da, nö, wieder gegangen und so. Der war halt so da. Und wir haben noch so gemutmaßt, ob dann in dem Großaquarium vielleicht damit die Raubfische gefüttert werden sollen, aber das hat nicht passiert. Wir sind dann noch ein bisschen weiter rumgelaufen auf der anderen Seite des Aquariums, dieses Großbeckens. Konnte man dann nach oben gehen und hinter die Kulissen schauen, sprich also von oben auf das Becken. Da war auch sonst weiter nichts, außer eine junge Frau, die uns Fischfutter verkauft hat. Und da konnten wir also die kleineren Fische von da oben, von dem Steg füttern. Und das war ein großes Hallo, weil du kriegst halt so einen Pappbecher mit irgendwelchen Körnern drin, so ein Granulat, so eine Pellets. Und das Ganze halt nach gut Dünken da reinschmeißen. Natürlich nur die Pellets, nicht den Becher. Und die Fische prügeln sich da regelrecht rum. Das ist also da, das hat sowas, also wie in so einem alten James Bond Filmen, wenn jemand ins Piranha Becken abgelassen wird, dann sind die Fische da so heftig dabei, dass sie das Wasser so aufwirbeln. Und so ähnlich sah das da auch aus. War ganz cool. Und um 3 mussten wir nach draußen, weil da nämlich die Seehundfütterung war. Becken mit Seehunden und da steht ein Typ und wirft Fische ins Wasser und erzählt irgendwas auf Dänisch. Er hat zur Begrüßung auf 3 Sprachen, Dänisch, Deutsch, Englisch, erklärt, was er da tut und dass er halt die Tiere vorstellt, dass er aber während der Fütterung keine Übersetzung liefern könne. Stünde aber nach dem Gedöns, nach der Aktion in so einem Tunnel unter dem Becken zur Verfügung für Fragen. Wer da Interesse hätte, könnte ihn gerne ansprechen. Und wir haben uns das Ganze ein bisschen angeguckt. Auf einmal sagt meine Frau, sag mal, dieser Tunnel, der führt doch unter dem Becken durch. Lass uns doch da mal hingehen, das ist doch bestimmt total cool. Ja, haben wir gemacht und das war auch total cool. Man sieht dann halt nicht alles, weil man steht da halt in diesem Tunnel und da sind die Scheiben mehr oder weniger sauber. Eher weniger als mehr. Und wir hatten dann aber so einen Punkt gefunden, wo man zumindest dann ab und zu mal was sehen konnte, wenn er halt, je nachdem wie er die Fische verteilt hat, im Becken kamen die Viecher halt dann auch entsprechend angeschossen und haben sich um diese Fische gezankt und das war sehr beeindruckend. Ich habe da, mir ist ein relativ gutes GIF gelungen dazu, das ich euch in die Shownotes stellen werde. Das ist auch schon in meinem Twitter-Stream gelaufen, insofern binde ich einfach den Tweet ein. Und da kommt dann noch eine ganze Menge mehr. Seitdem wir wieder da sind, läuft bei uns übrigens auch ein Netflix-Probemonat, den ich gedenke zu verlängern. Wir haben, ging damit los, dass ich gesagt habe, ich möchte Discovery sehen und meine Frau war irgendwie mal wieder nicht da und dann habe ich dann diesen Probemonat gestartet. Wahrscheinlich ist der auch schon längst vorbei, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mit Discovery angefangen, da komme ich gleich nochmal zu. Und seit gestern Abend gucken wir auch Prison Break. Die ist ja schon ein bisschen älter, die Serie, aber sehr, sehr geil. Das bingen wir jetzt gerade so weg. Und wo wir gerade beim Thema Serien sind, haben wir jetzt auch Westworld gesehen. Westworld war ja mal dieser Yul Brynner-Film von 1973. Leute kommen in einen Vergnügungspark im Wild-West-Style, wo lebensechte Roboter rumlaufen, die irgendwann durchdrehen und ausflippen und alle töten. So ähnlich ist auch die Handlung der Serie, nur deutlich detailverliebter ausgearbeitet, wahnsinnig vielschichtig, sehr, sehr geil gemacht, richtig gute Effekte und schöne Plot-Twists drin und sowas. Also das ist eine richtig coole Serie. Da hoffe ich jetzt drauf, dass die bald auf DVD rauskommt, denn die möchte ich mehr als einmal gucken. Gibt es leider nicht bei Netflix, das ist so ein Sky-Ding. Genau, von Sky irgendwas. Auch wieder sein gelassen jetzt, weil ich gesagt habe, ich will nicht so viel Budget auf verschiedene Streaming-Anbieter verteilen. Wir konzentrieren uns jetzt auf einen, nämlich das wird Netflix sein. Ja, das haben wir gesehen. Das ist also sehr empfehlenswert und ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn die zweite Staffel irgendwann mal kommt. Ich hoffe, dass sie kommt. Sieht alles sehr, sehr gut danach aus. Es soll wohl einen sehr großen Produktionsaufwand bedeuten. Und deswegen kommt die. Müssen wir da noch drauf warten. Entschuldigung, war ein langer Tag heute. Achso, und dann wollte ich ja erzählen, Star Trek Discovery, die neue Star Trek Serie, die mit einigem Bohai angekündigt worden ist. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo genau die spielt. Die sagen immer eine Jahreszahl und das kann mich da nicht so richtig orientieren. Ich glaube, dass es zwischen Enterprise und TOS spielt. Also so der letzte Rest vor Kirk, vielleicht auch noch weiter vorne, ich weiß, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Sieht fantastisch aus, muss man einfach mal sagen. Es sind tolle Effekte, tolles Bühnenbild, tolle Masken, gut gespielt, bla 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 bla, ladidadida. Alles in Ordnung, aber die Serie macht mich fertig, die regt mich auf. Erstmal packt sie mich nicht, ich finde es nicht spannend. Und viel wichtiger, diese scheiß Klingonen, die nerven mich so wie die Pest. Das ist unfassbar. Also Stand ist, wir befinden uns in einer Zeit, wo das Klingonische Reich noch zerbrochen ist in 13 Häuser und der Krieg Klingonen gegen Föderation hat noch nicht stattgefunden. Und jetzt gibt es eben diesen einen Klingonen, der sagt, ich will jetzt also das Reich wieder einen und will die 13 Häuser oder wie viele auch immer es sein mögen, um Himmels Willen, in den Kampf gegen die Föderation führen, denn damit wir Klingonen bleiben. So, ist ja schön und gut. Gut, Geschichte hin und her. So, das Erste, was bei den Klingonen auffällt, ist natürlich, die sehen komplett anders aus, als wir sie kennen. Das scheint irgendwie so ein Star Trek-Ding zu sein, dass man die immer mal wieder neu designt. Das finde ich vom Ding her nicht so wahnsinnig gelungen, denn wenn wir, also es gibt ja, wir bewegen uns ja durch die Echtzeit und bei den Originalfolgen mit Kirk waren es halt Typen, denen sahen halt wirklich sehr, sehr menschlich aus und die hatten nur so eine aufgeklebte Stirnwulst. Ich machte auch gerade die Bewegung, ich habe die Hände am Kopf, wo diese Stirnwulst ist. Dann kam Worf, also Enterprise The Next Generation und da war diese Wulst viel ausgeprägter und auch insgesamt die Maske hat sich verändert und das blieb auch bei allen anderen Star Trek Ablegern dann so. Und jetzt sind wir, also bei Enterprise gibt es keine Klingonen, wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt, weil sie irgendwann abgesetzt wurden. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Und jetzt sind wir halt beim komplett neuen Aussehen. Sind gar nichts Menschliches mehr da dran. Was mich am meisten nervt, und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass ich mich von dieser Serie nicht so richtig packen lassen kann. Die sprechen nicht so flüssig. Also es wirkt nicht wie eine gesprochene Sprache, sondern die bellen einfach einzelne Worte raus. Und dann, und ich glaube, das liegt einfach an der Maske, dass sie halt über die menschlichen Zähne noch so Klingonenzähne, Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro baller, ich bin hier am Gestikulieren, noch so ein Klingonengebiss drüber gesetzt haben. Das klingt, als hätten sie den Mund voll. Ich mache das mal gerade vor. Ich habe noch so eine Tüte Mini-Marshmallows aus Dänemark mitgebracht. Da habe ich mir gerade mal welche. Also eine gute Handvoll. Oh Gott, jetzt fallen die hier runter. Ist egal. Ist ja für die Wissenschaft. So.
Und dann wollte ich jetzt genau wie dieser Klingone.
So ähnlich klingt das. Entschuldigung, ich muss erstmal aufkauen. Ein paar übrig. So ähnlich klingt das, wenn diese Klingonen sich unterhalten. Und das nervt. Das ist unglaublich, wie das nervt. Ich wollte diese Serie wirklich gerne gut finden. Und das ist auch der Hauptgrund gewesen, warum ich diesen Netflix-Probemonat mir geschossen habe. Inzwischen, also ich wusste noch nicht ganz genau, ob ich den Probemonat jetzt verlängern soll oder ob ich nicht einfach kündige. Inzwischen bin ich so überzeugt von dem System Netflix, also vom Angebot und auch von diesem Feature, dass wenn man eine Serie guckt, dass die Wiedergabe automatisch weiterläuft und die nächste Folge automatisch startet, dass ich dabei bleiben werde. Aber das geht überhaupt nicht. So ein Unfug. Naja, wie auch immer. Was habe ich hier noch stehen? Die Subscribe 9. Yippie, die steht jetzt echt vor der Tür. Donnerstagabend geht's los. Im Nachtzug nach München. Da werde ich dann Freitagmorgen um 6 ankommen. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Zeit, ein paar Stunden, bis dann die Subscribe losgeht. Ich wollte übers Programm sprechen, das ist nämlich jetzt dann raus. Also ich werde ab mittags ungefähr da sein, mithelfen beim Aufbau, das steht schon fest. Um 4 startet dann das Programm. Ich glaube, ab 2 ist, glaube ich, Einlass, wenn ich es richtig verstanden habe. Erstmal Subscribe für Neulinge von den Podcast-Patinnen. Da gehe ich einfach mal, weiß ich noch nicht, ob ich da hingehe oder ob es noch irgendwas zu tun gibt. Um 5 dann die Begrüßung, Vorstellungsrunde, 18.30 Uhr die State of the Union-Rede von Tim Pritloff und noch hier von Sven Sedivi, Influencer A, Anstecken am Social Web. Hier Graforama heißt er. Der hat letztes Jahr einen sehr schönen Vortrag gehalten in Berlin zum Thema Logo-Design. Das fand ich sehr gut. Und abends ist dann Get-Together. Also alles ganz schön. Und dann wird's kompliziert, wenn wir nämlich auf den Samstag gucken. Ab 9 gibt's Frühstück, dann eine Begrüßung. Dann erzählt uns der BR was über seinen Call for Podcasts, der sehr, sehr cool gewesen ist, also mit den Ergebnissen. Es geht mit Daniela Ishorst um G20 und um Lage der Nation mit Philipp Banse. Erfahrungen mit bezahltem Inhalt. Dann eine kurze Pause. 12 Uhr Colinas Erben und 12.30 Uhr, das stellt sie ein neues Podcast-Label vor und dann laufen 6 Workshops nebeneinander und davon sind alle interessant. So, und jetzt? Also es geht um Stimme. Es geht, ja gut, Audiokunst vermarkten ist doch nicht so meins, es geht um eine mögliche Podcast-Produktions- und Lebenserwerbsgenossenschafts-EG, die ich ganz, ganz spannend finde. Es geht, Werkstattgespräch, Steady for Podcasts, es geht um Monetarisierung, ist jetzt auch wieder nicht mein Fall. Ultraschall, das und StudioLink, die beiden Softwareprojekte aus der Podcast-Szene für die Podcast-Szene, stellen sich da auch nochmal vor mit neuen Features und neuen Updates. Und man kann an einer Studioführung durch die BR-Studios teilnehmen. Das Ganze findet ja im Bayerischen Rundfunk statt. Und da, ich weiß da schon wieder nicht, wo ich hingehe. Stimme, gerne. Podcast-EG klingt spannend. Studioführung sowieso. Aber ich möchte eigentlich auch wissen, was von Ultraschall und StudioLink so kommt. Da möchte ich also eigentlich auch hin. Es ist kompliziert. So, dann Pause, 3:15 und dann geht's ja weiter. Dann geht's um den Podlove Webplayer 4, um ein Mitmach-Tool namens VogTag. Das habe ich noch nicht mal angeguckt, was das sein könnte. Denn ich möchte auf jeden Fall zu Lothar Bodingbauer, der über Featurebau was erzählt. Ich könnte natürlich auch mir ein bisschen was anhören über Wissenschaftspodcasts. Da gibt es ja auch Verein von Leuten, die sich darum kümmern. Es gibt jemanden, der über Best Practice der Aufnahme von Podcasts spricht. Das ist auch einigermaßen okay, interessant. Auch sehr, sehr spannend, weil ich da mich selber gerade nicht so richtig rantraue, die Umstellung auf HTTPS. Wie funktioniert das eigentlich? Auch dann nochmal parallel eine Möglichkeit für eine Studioführung. So, und dann geht's weiter. 16.30 Uhr Pause. Ungefähr eine Viertelstunde. Dann reden wir über Podigee, einen Hosting-Service. Dann geht's um Visitenkarten für Podcaster. Es geht um sprechend denken, also was Laber-Podcasts tun können und warum die cool sind. Es geht um die Podcast-Suchmaschine FÜD und deren API. Dann haben wir eine Fortsetzung dieses Best-Practice-Workshops, nämlich nach der Aufnahme kommt die Bearbeitung. Lothar Bodingbauer hat noch was, nämlich Schreiben wie ein Hai. Da geht es darum, wie man bessere Episoden-Texte macht. Ja, und da weiß ich schon wieder nicht, wo ich dahin will. Das ist auch unfassbar. 17.45 Uhr, Pause, eine Viertelstunde. Dann stellt sich ein Online-Radiosender vor. Es gibt noch mal was von hinter den Kulissen der BR-Podcasts. Super spannend. Auf Phonik, unser Lieblingssoftwareprojekt in der Podcast-Szene, das für den guten Klang sorgt, stellt neue geheime Features vor. Es geht um Spracherkennung, um bessere Shownotes zu haben. Es geht um das Podcaster-Profil in Panoptikum. Es geht um die Routing-Matrix von Ultraschall. Das ist auch wieder super duper spannend. Und dann sind wir aber immer noch nicht fertig. Dann kommen noch 5 Workshops. 4 und eine Studioführung. Und da weiß ich noch überhaupt gar nicht, da wird mir so der Kopf rauchen, was ich da noch alles machen soll. Und eigentlich hatte ich ja gesagt, ich möchte dieses Jahr mehr auf Hintergrund, auf Gespräche setzen und mich mehr mit Leuten zusammensetzen und Erfahrungen austauschen und podcasten und nicht so antisocial sein, wie ich es sonst gerne bin. Und ich möchte einfach, es gibt, das ist ja das Nächste, weil es sind auch Leute dabei, auf die ich mich ganz explizit freue, die ich entweder noch nicht kenne oder die ich schon kenne oder wenigstens mal gesehen habe und mit denen ich den Kontakt vertiefen möchte und. Alles ganz spannendes Volk. Und ich möchte, ich habe überhaupt gar nicht genug Zeit und wir sind erst bei Samstag. Ja, am Sonntag sind dann nochmal, da ist nicht so viel parallel, das ist ganz gut. Aber es geht halt trotzdem den ganzen Tag bis nachmittags um 5. Ach doch, da ist auch was Paralleles. Naja, siehst du. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch kann. Es geht bis abends um 18 Uhr. Da soll der Abbau dann zu Ende sein. Und ich bin schon mit Christoph vom EST-Schnack verabredet für die Heimfahrt. Da wollen wir dann auch ein persönliches Resümee ziehen und eine kleine Mini-Crossover-Folge zum Thema Subscribe aufnehmen. Das wird auch ganz schön. Da weiß ich auch noch nicht so, wie ich das podcastmäßig machen soll, weil ich einerseits ja die Fahrt im Nachtzug resümieren möchte als Teil zumindest einer Podcast-Szene. Andererseits ist allein der Titel im Nachtzug nach München ja schon fast eine Episode wert. Ob da dann noch zwingend die Subscribe dran gedengelt werden muss, das weiß ich nicht, zumal wenn es so unfassbar viel Material gibt, worüber sich zu reden lohnen wird. Gott, oh Gott, wir haben ja noch gar nicht über auch so Sachen wie Get Together und so Kram gesprochen. Also es ist, ich freue mich enorm drauf und ich freue mich enorm drauf, dass mir nachher der Kopf so rauchen wird, wie lange nicht mehr. Es wird echt super. Endlich normale Leute und so. Das volle Programm. Zum Schluss habe ich noch eine Sache, die mich traurig gestimmt hat, die Tage. Sonntagabend ist ein Podcaster verstorben. Detlef vom Proton-Podcast, auch bekannt als BlackMac42, der offenbar einen schönen Abend verbracht hat mit seinen Freunden und nachdem er sich schlafen gelegt hat, einfach nicht mehr wach wurde. Der ist jetzt weg. Ich kannte den kaum. Wir haben uns gehört, wir haben zusammen am Podcast-Eintopf-Projekt mitgemacht oder gearbeitet, konzipiert, Teil dessen gewesen, das war alles vollkommen in Ordnung und ich habe ihn zweimal auf Podcast-Veranstaltungen getroffen, da haben wir immer nur wenige Sätze gewechselt. Das war immer sehr, sehr angenehm, mit ihm sich zu unterhalten, weil er halt so ein, ja, einfach ein angenehmer, freundlicher Mensch war. So habe ich ihn wahrgenommen bei den wenigen Gelegenheiten. Und wie gesagt, obwohl wir uns kaum kannten, hat mich das doch ziemlich traurig gemacht, von seinem Tod zu lesen. Ja, jetzt ist die Stimmung dann am Boden. Hat super geklappt. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es um die Fahrt im Nachtzug und um die Subscribe geht. Mal gucken, was ich sonst noch zu erzählen habe. Ach nee, stimmt gar nicht. Eine Sache habe ich noch, die mich in letzter Zeit kolossal aufregt und ich glaube einfach, es geht euch auch so. Werbeanrufe aus dem Ausland. Ich habe das in letzter Zeit so häufig, ich würde mal sagen, mindestens einmal alle zwei Wochen, dass mich irgendeine Londoner Nummer anruft oder irgendeine Schweizer Nummer oder sonst irgendwas. Jemand aus dem Ausland, der immer mit dem gleichen Text ankommt oder mit einem ähnlichen Text. Ja, bla bla bla, spreche ich mit Jörn Schaar. Also ganz klar darauf abgezielt, also der ganze Text ist so gestrickt, dass es darum geht, dass ich Ja sage. Und mutmaßlich wird das Gespräch aufgezeichnet. Wenn ich dann Ja sage, habe ich einen Vertrag geschlossen. Also spreche ich mit Jörn Schaar, ist alles korrekt. Sehr schön, dass ich Sie gleich erreiche, Herr Schaar, das ist ja prima, freue ich mich sehr. Und dann hörst du richtig, wie so dieser, ich lese jetzt mal einen Text vor, Modus einrastet bei diesen Menschen, die sich dann einmal kurz vorstellen wollen, schriftlich, per Mail, per Fax, wie ich das gerne hätte und das einfach mal so eine kleine Präsentation von der Firma schicken und so lange lasse ich die gar nicht reden, um dann rauszufinden, was das für eine Firma ist, weil ich weiß halt, es sind entweder irgendwelche windigen Finanzdienstleister oder es geht um Bitcoin, das hatte ich jetzt neulich auch schon mal. Ich weiß nicht, was der jetzt heute wollte. Ich habe dann also gleich unterbrochen, habe gesagt, ich habe kein Interesse an ihrem Angebot, rufen Sie mich bitte nicht wieder an. Er sagte, nein, das ist ja kein Angebot, wir wollen es ja nur mal vorstellen. Ich sage, ja, sehen Sie, und das ist genau schon das, worauf ich keine Lust habe. Was Sie gerade machen, das nennt man diese Cold Calls, die sind illegal in Deutschland. Und mir ist auch völlig klar, dass Sie genau deswegen aus dem Ausland anrufen. Ich möchte mit Ihrer Firma nichts zu tun. Aber Sie wissen doch noch gar nichts über uns. Was kann ich denn tun, damit Sie uns da mal eine Chance geben? Ich sage, gar nichts. Rufen Sie nicht wieder an. Aber ich rufe Sie doch heute zum allerersten Mal an und ich habe Ihre Nummer aus dem Internet auf Ihrer Homepage, da ist das ja öffentlich einsehbar. Ich sage, ja, weil ich das einschreiben muss, das ist eine Impressumspflicht, der ich nachkommen muss, sonst werde ich verklagt. Ja, und hin und her, wie er mir denn da helfen könne mit meinem Unmut, ich sage, Sie können mir damit helfen, dass wir jetzt das Gespräch beenden und Sie mich nicht wieder anrufen. Ich kenne das, das habe ich schon so häufig gehabt. Bei allen diesen Anrufen war es immer so, dass ich aufgelegt habe und 10 Minuten später klingelt das Telefon, der gleiche Typ ist dran mit dem gleichen Text und alle sind jedes Mal so, dass sie gesagt haben, oh nein, wir haben sie noch nicht eben schon mal angerufen, nein, nein, das kann nicht sein. So. Bis auf einmal, der hat mich dann gleich erkannt. Der hat dann gesagt, oh, habe ich schon wieder mit dir zu tun? Ja, okay, tschüss. So. Aber das regt mich auf, dieser Scheiß. Und du kannst dem auch nicht beikommen, du kannst ihm nicht Herr werden. Da wird eine Nummer übertragen, die keine Ahnung wem gehört, weiß ich nicht. Aber das Gute ist, dass in so einem Callcenter, es wird halt von allen, sagen wir mal 100 Plätzen, die da sind, wird halt immer die gleiche Nummer angerufen, übertragen. Das heißt, wenn man die auf die Sperrliste setzt von seinem Handy, dann kommt die halt weg. Dann ist das halt, hat man das Problem nicht mehr. Trotzdem rufen die immer mit anderen Nummern an oder das sind andere Firmen oder weiß der Geier. Das ist auf jeden Fall irgendeine komische Masche, auf die ich keinen Bock habe und die mich kolossal aufregt. Wenn da irgendjemand mehr zu weiß, mich würde das interessieren, was das für Firmen sind und was man da tun kann. Mutmaßlich nicht allzu wenig, aber ich möchte mal rausfinden und das werde ich vielleicht schaffen über die Telefonnummer, dass ich mal mit der Verbraucherzentrale oder sowas darüber spreche. Vielleicht ist da auch eine Geschichte drin. Kann ja auch sein. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Bis dahin. Tschüss.